Sie haben es geschafft. Das ist das längste Gespräch im Evangelium. Jesus redet mit einer Frau. Nicht andersrum würde man denken, das längste Gespräch müsste ja sein, wenn eine Frau mit Jesus redet. Ich nehme Sie rein in die Situation. Sie kennen das vielleicht aus Reisen im Süden. Gleißendes Licht. Mittags, wenn es flimmert. Diese bleierne Schwere, die sich auf die Glieder legt, wenn sie sich überhaupt nicht bewegen wollen, weil sofort aus jeder Pore des Körpers alles rausfließt, was nur rausfließen kann, ist die sechste Stunde. Es ist brütend heiß und kein Mensch ist auf der Straße. Wenn die Jünger dann im Dorf rumlaufen und versuchen, was zu kaufen, könnte das wirklich schwierig sein, weil ich glaube, jeder Laden hat geschlossen und jede Jalousie ist runtergelassen. Wie wenn sie in Spanien oder sonst wo im Hochsommer versuchen, mittags um 12 oder 1 was zu erwerben. Es wird ihnen nicht gelingen. Nur eine ist unterwegs. Es ist die unbequemste Zeit am Tag, um einen schweren Wasserkrug durch die Gegend zu tragen. Also ist diese Frau eine sozial Geächtete. Keiner will mit ihr was zu tun haben und sie mit den anderen auch nicht. Warum? Das könnte sich später erschließen, aber es ist eine sehr besondere Situation, wo ein Mann mit einer Frau redet, was sich nicht schickt, wo ein Jude mit einer Samariterin redet, was sich nicht schickt, wo die religiösen Streitigkeiten, was ist jetzt das richtige Heiligtum, Jerusalem oder der Gerizim in Samaria, Jesus wischt es weg, es spielt keine Rolle, es findet eine Begegnung statt und Jesus hat, um alles noch schön herbeizuführen, auch sein Schöpfgefäß zu Hause gelassen. Wie wollen Sie an einem tiefen Brunnen, wo das Werkzeug fehlt, ans Wasser kommen? Es muss also ein Dialog stattfinden zwischen diesem müden, staubigen, hungrigen, ausgedürsteten Mann auf Reisen und der geächteten Frau vor Ort. Jesus ist ein Rule Breaker. Er hält sich an keine Konvention. Das merken Sie daran, wenn die Jünger zurückkommen und sich eigentlich aufregen wollen. Irritiert sind sie zumindest, aber sie trauen sich nicht, sich richtig zu beschweren. Denn es ist ein kleines Wunder passiert in dem Gespräch, das dazu führt, dass die Frau sogar sagen kann, das ist der Christus, weil Jesus als erstes ihr sagt, ich bin's, ego eimi, wie es im Johannesevangelium öfter heißt. Eine kleine Sensation gegen alle Konventionen. Aber ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ich 4-mal hintereinander über das unbeliebteste Sakrament der katholischen Kirche reden möchte, das Fest der Versöhnung. Denn dieses Evangelium hat wahnsinnig viel damit zu tun. Jesus taucht auf als ein sehr einfühlsamer Gesprächspartner. Er ist still, er hört zu, er stellt Fragen, die Verständnis signalisieren und weiterführen. Er versucht, die Partei dieser Frau zu ergreifen, nicht gegen sie zu sein wie alle anderen. Er geht sehr achtsam mit ihr um. Das ist hier vielleicht auch noch nicht passiert, dass Männer so sein können. Nicht nur gewalttätig und sich nehmend, was sie wollen, sondern wertschätzend. Das Drama des Menschen ist, dass er sich immer wieder in eine Beziehungslosigkeit hinein verfrachtet. Meistens merken wir es nicht, dass wir eigentlich ganz anders leben müssten und nicht permanent unsere Beziehung zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen und zu Gott zerstören oder unterbinden. Das ist das, was Sünde meint. Sünde ist die Absonderung von Gott, damit auch von mir und allen anderen. Das Drama daran ist, dass es immer passiert, ich aber es nicht merke. Ich bin blind dafür. Es ist ein blinder Fleck in mir. Nur Jesus, nur die Gnade kann mir helfen, überhaupt zu begreifen, dass ich ein Problem habe, dass ich meine Freiheit bereits verspielt habe. Und das sehen Sie in der Szene, in einer ganz entscheidenden Frage, die Jesus vorbereitet hat. Und wir können das auch theologisch benennen. Das Ganze heißt vorauseilende Gnade. Sie merken es an der Reue. Versöhnung will ich erst dann, wenn ich das Gefühl habe, ein inneres Ahnen davon, dass was nicht stimmt und dass ich mich bewegen muss. So ist der Weg eines Menschen zu einer Beichte bereits diese Bewegung. Und das geht nur, wenn Gott schon in mir was geschenkt hat. Jesus wird das später im Gespräch so beschreiben, dass er sagt, es ist schon gesät worden und ich sende Leute zum Ernten. Das, was gesät worden ist, ist die Reue. Und das, was geerntet wird, ist die Erlösung, die Versöhnung, der Zuspruch, die Absolution. Aber um sie nicht auf die Probe zu stellen oder länger hinzuhalten, die entscheidende Frage, die Jesus stellt, die den Finger legt in die eigene Wunde, in das, was sie am meisten von ihrem Leben trennt, von ihren Beziehungen trennt, von Gott trennt und das größte Chaos in ihrem Leben verursacht, hat Jesus vorbereitet und öffnet es in der einfachen Feststellung: Dann geh und hol deinen Mann. Das Problem der Frau liegt in der Art und Weise, wie sie lebt. Wir wissen gar nichts. Wir wissen nicht, ob es da Täter und Opfer gibt, ob sie immer der Spielball verschiedener männlicher Interessen ist. 5 Männer hast du gehabt, vielleicht sind da Verwitwungen dabei, vielleicht sind Scheidungen dabei, irgendwelche Dramen, die wir nicht kennen. Aber der 6. Mann, mit dem sie aktuell zusammen ist, das ist nicht ihr Mann. Und das ist ziemlich klar nach jüdischem Gesetz Ehebruch. Könnte eine Antwort sein, warum sie geächtet ist und alleine in der Gluthitze des Mittags zum Wasserbrunnen gehen muss. Ich sagte, es ist das Drama, das Dilemma des Menschen, dass ich nicht verstehe, was am Ende mein Leben so schwer macht, was mich am Ende so unfrei macht. Ich bin blind für das Eigentliche. Und Jesus formuliert es positiv. Er sagt, Gott möchte in Geist und Wahrheit angebetet werden, in meiner Wahrheit. Und zu meiner Wahrheit gehören meine Brüche und mein Scheitern. In den ersten 20 Jahren meines geistlichen Lebens dachte ich immer, das ist alles ein Konstruktionsfehler Gottes. Gerade diese, wir nennen es Laster oder Wurzelsünden, ein Konstruktionsfehler von Gott. Das ist aber nicht so. Das ist das, was mich auf Gott hinwirft. Wenn Sie so wollen, Menschen brauchen Scheitern. Menschen brauchen die Erfahrung des Nicht-mehr-weiter-Könnens, bis sie offen werden für die Gnade Gottes und es annehmen können. Ja, die Kirche hat versucht, das, was Absonderung ist, in Kategorien einzuteilen. Man sprach von der schweren Sünde, die Beziehung zu Gott komplett kappt. Das war früher eine Dreierkette, entweder Ehebruch oder Häresie oder Mord. Die Moraltheologen haben sich schon lange vom Acker gemacht. Es wird keiner mehr definieren, was eine Todsünde ist. Auf jeden Fall etwas, was so gravierend ist, dass meine Beziehung zu Gott komplett zerstört ist. Aber wichtiger als das, wichtiger als die lästlichen Sünden, ist eigentlich meine Ursünde, mein Urentfernen von Gott, das, was mich immer wieder in allen möglichen Beziehungen scheitern lässt, wofür ich ein Leben brauche, um auf die Spur zu kommen, diese Wurzelsünde. Jesus hilft dieser Frau, indem er sagt, es hat wahrscheinlich was mit dem Bereich Beziehung, Sexualität zu tun. Ohne dass wir das jetzt weiter klassifizieren, bewerten, analysieren müssen. In einer ganz sanften Art und Weise schenkt ihr Gott die Lösung eines wichtigen Problems. Und dass es wichtig ist, wird aus dem klar, was dann folgt. Die Frau kommt wieder zurück in eine Beziehungsfähigkeit, in eine Freiheit. Sie wird handlungsfähig. Sie lässt ihr Schöpfgefäß stehen, geht zurück in das Dorf und alle reden mit ihr. Sie, die Ausgegrenzte, in der Siesta-Zeit kommt sofort mit allen ins Gespräch. Die Menschen hören ihr zu, sie glauben ihr und sie machen sich auf den Weg. Das ist ein weiterer ganz wichtiger Punkt. Wenn es Gnade gibt, die dich berührt, wenn es Dinge gibt, die Freiheit in dir erzeugen, dann hast du den Auftrag, das weiterzugeben. Christliches Leben heißt, ein bisschen empfangen und dann ganz viel weitergeben. Deswegen bin ich über unsere neue Miss Germany so begeistert. Die hat das begriffen mit 20 Jahren, dass ich empfangen kann, damit ich es weitergebe, nicht damit ich es horte, damit ich mit 80 in einem riesigen Haus alleine sitze und krepiere in meiner Einsamkeit. Segen empfangen und Segen weitergeben. Jesus hat ein wunderschönes Bild. Er spricht vom lebendigen Wasser, das zur sprudelnden Quelle wird. Ihr sollt sprudelnde Quellen werden. Oder mit Luther zu sprechen, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das ist die Sendung des Christen. Es ist keine Konsumreligion, sondern eine Religion, wo ich mich ausrüsten lasse und den Großteil meines Lebens weitergebe. Nicht mich bespaßen lassen, sondern anderen meine Freude und meine Hoffnung zu bringen. Und Jesus schließt das mit noch viel dramatischeren Bildern ab. Er spricht vom Durst. Kennen Sie es aus der Kreuzigung? Wenn Jesus da hängt, angenagelt, nicht mehr aus kann und das eines der letzten Worte von ihm ist, Johannes im 19. Kapitel dann, 15 Kapitel später, mich dürstet. Da hängt der Erlöser und keiner will seine Erlösung. Da ist der Mann, der allem lebendiges Wasser geben kann, die Gnade der Selbsterkenntnis, und keiner interessiert sich dafür. Da ist der Gott, der in Geist und Wahrheit angebetet werden möchte, und die Menschen interessieren sich nicht für ihre eigene Wahrheit. Gib mir zu trinken, mich dürstet. Haben Sie schon mal beobachtet, dass es irgendeine Tätigkeit gibt, die Sie so fasziniert, dass Sie alles um sich herum vergessen? Dass Sie am Ende, was weiß ich, eines anstrengenden Arbeitstages irgendwo hinkommen und denken, heute bin ich zu nichts mehr in der Lage, und plötzlich elektrisiert Sie was und Sie vergessen Ihre Müdigkeit, Ihren Hunger, Ihren Durst und sind wie neu ausgetauscht. Kennen Sie das? Das nennt Jesus die Speise, von der ich lebe. Seine Speise ist, für andere da zu sein, für andere der Heiland und Erlöser zu sein. Und wenn ich einen Heiland und Erlöser brauche, brauche ich eine Sünde. Eine Kirche, die keine Sünde kennt, braucht keinen Heiland mehr. Ein Christ, der nichts falsch gemacht hat und sich nichts dessen bewusst ist, schließt den Erlöser aus. Und Sie können den Test machen, ob Sie tatsächlich keine Sünde haben. Wenn Sie sterben und Ihr Leib bleibt liegen, dann hatten Sie eine Sünde. Wenn Sie sterben und Ihr Leib fällt in den Himmel auf, wie bei Maria, dann hatten Sie keine Sünde. Leider ist es ein bisschen spät dann, um zu erkennen, was Sie die letzten 50 Jahre hätten tun müssen. Jesus lädt Sie ein, in der Fastenzeit Ihre eigene Wahrheit anzuschauen, Ihren Knackpunkt, Ihre Wurzelsünde, das, was Sie trennt und was Ihr ganzes Leben so schwer macht, weil er das heilen möchte. Und er hat eine brennende Sehnsucht danach. Mich dürstet. Das sagt er jetzt zu jedem Einzelnen von Ihnen. Mich dürstet. Geben Sie ihm bitte das Wasser, das er verlangt. Amen.